Du kiffst regelmäßig und bist nicht mehr okay mit deinem Konsum. Du hast dich dazu entschieden, weniger zu kiffen oder vielleicht sogar komplett damit aufzuhören, weißt aber nicht so richtig wie? Dann soll dir diese Podcast-Folge dabei helfen. Häufig fragen sich Menschen, die Gras oder andere Drogen konsumieren, wie das gehen soll mit dem Aufhören. Vielleicht auch du selbst fragst dich das. Immerhin hast du den größten Teil deiner freien Zeit mit dem Kiffen verbracht oder zumindest doch recht häufig mit Freunden oder alleine gepafft. Möglicherweise hat das jetzt auch Auswirkungen auf deine Schule, Ausbildung oder Familie. Wir erklären dir heute in einzelnen Schritten, wie du dein Konsumverhalten Stück für Stück runterdrosseln oder es gegebenenfalls sogar komplett sein lassen kannst. Und damit ein herzliches Hallo zur neuen Ausgabe des Podcastes Drops Online. Die aktuelle Folge nach der Sommerpause soll sich um das Thema Kiffen und dem Wunsch des Aufhörens drehen. Wir wollen dir mit einer Art Leitfaden aufzeigen und erklären, wie du deinen Wunsch in die Tat umsetzen kannst. In der Drops und auf unserer Homepage kannst du anliegend zu dieser Folge auch unseren Flyer nutzen. Er kann dir die einzelnen Punkte nochmal kurz und knapp erklären und gibt dir die Möglichkeit, auch selbst darauf Notizen zu machen. In der heutigen Folge drehen wir dazu den Spieß um. Andreas, unser Mitarbeiter des ambulant betreuten Wohnens in Bitterfeld, nimmt das Ruder in die Hand und wird mich interviewen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Hallo Maria.
Hallo Andreas.
Schön, bei dir zu sein. Ja, genau. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ich danke dir, dass du da bist.
Gern geschehen. Und zwar finde ich das Thema auch sehr interessant und würde gerne mal wissen, also wie stelle ich mir das vor? Es gibt die Probleme zu Hause, vielleicht mit der Partnerin, mit den Eltern etc. Und für mich kommt der Punkt, wie kriege ich das irgendwie wieder in den Griff?
Ja, wir hier in der Drops haben uns dafür einen kleinen Leitfaden überlegt, den unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht anwenden könnten oder vielleicht auch deine Klientinnen in Bitterfeld, die sie nutzen können, um was an dem eigenen Cannabiskonsum zu ändern. Das meint zum einen das Ändern allgemein, aber auch gegebenenfalls das komplette Aufhören damit, je nachdem, was man für ein Ziel hat. Und in diesem Leitfaden wäre der erste Punkt, warum will ich was ändern? Ich würde dann einmal anfangen zu sagen, was ich mir darunter vorgestellt habe oder wir. Da geht es darum, dass man für sich eine Motivation überlegt. Also was spricht für und was spricht gegen den Konsum? Sowas wie eine Liste zu erstellen. Im besten Fall schreibst du dir das auf und kannst so herausfinden, was dich dazu bringt, überhaupt zu kiffen, was dich daran besser fühlen lässt, warum du das überhaupt machst und aber gleichzeitig auch den Spieß umdrehen und sagen, ja, was nervt mich daran? Was kotzt mich da vielleicht sogar mal dran an? Und deswegen hörst du dir eigentlich gerade die Folge hier an. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob du da vielleicht eine Vorstellung davon hast, was da für eine Motivation dahinter stecken könnte. Hast du da selber schon mal was erlebt oder an Klienten mitbekommen, was da Motivationsgedanken sein könnten?
Grundsätzlich, was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, dass ich irgendwo versuche, bestimmte Dinge in meinem Leben in den Griff zu bekommen, gerade wenn ich jetzt da auf das Thema Schule schaue oder auf das Thema Ausbildung. Ich denke, dass es nicht darum gehen soll, dem Zuhörer jetzt zu suggerieren, du musst sofort aufhören, weil das total schlimm ist, sondern es geht einfach nur darum, ja, eine Möglichkeit zu finden, zu sagen, hey, pass auf, ich konsumiere, aber ich bestimme wann und konsumiere dann, wenn der Rest in meinem Leben läuft. Mhm. Das sind halt so Punkte, oder dass halt Partnerin, Familie, wie gesagt, spielen halt eine große Rolle, denke ich, dass es auch da irgendwo funktioniert. Mhm.
Das sind auch Beispiele, die uns in den Kopf gekommen sind, nämlich zum Beispiel, dass die Schule nicht mehr funktioniert oder die Ausbildung oder das Studium, dass man vielleicht sogar auch nicht schlafen kann ohne den Cannabiskonsum am Abend, dass Freundetreffen halt immer mit Konsumieren verbunden ist, also dass es gar nichts mehr anderes gibt, außer das Konsumieren und das vielleicht gar nicht mehr so richtig der Sinn einer Freundschaft ist. Oder wenn es ein Sinn der Freundschaft ist, was ist das überhaupt für eine Freundschaft? Und es ist irgendwie nicht mehr das Gleiche wie früher am Anfang. Das High-Gefühl ist vielleicht nicht mehr das, wie es mal war. Es ist eigentlich nur noch, um den Tag zu überstehen. Dann vielleicht auch, dass man sich ständig mit den Eltern streitet deshalb und einem vielleicht auch irgendwie alles egal ist. Das sind so Dinge, die ich als Motivation in dieser Pro- und Kontraliste sehen würde. Klar, es gibt sicherlich auch Pros. Ich will das nicht nur komplett schlecht reden, sonst würde man es ja nicht machen, sonst hätte man damit überhaupt nicht erst angefangen. Aber die Frage ist, überwiegt mittlerweile das Negative? Und wenn das Negative überwiegt, wie kann ich was ändern an meinem Konsum? Und Sinn ist, dass du dir halt klar machst, wofür es sich lohnen würde, weniger zu kiffen, clean zu sein und im besten Fall dann auch zu bleiben.
Okay, vom Ansatz her, wie könnte man das sinnvoll gestalten? Weil es funktioniert ja, denke ich, nicht so, dass ich sage, okay, ich reduziere jetzt einfach meinen Konsum und das passt dann schon irgendwie, sondern letztendlich muss ich mir darüber Gedanken machen, ich denke, wie viel konsumiere ich, dass ich mir irgendwo das notiere und vielleicht auch Ziele setze. Mhm. Ich denke, Ziele ist ein guter Begriff, die tatsächlich erreichbar sind. Also vielleicht auch nicht weitläufig schaue, sondern kurzfristig sehe, okay, was könnte ich umsetzen?
Genau. Also wenn du dir den ersten Punkt, wenn du das getan hast, dir die Motivation überlegt, dir vielleicht eine Pro- und Kontraliste gemacht hast, dann geht's weiter mit den Zielen. Und wie du das schon gerade sehr gut gesagt hast, da geht's dabei um Ziele, die du tatsächlich auch erreichen kannst. Das bedeutet, dir halt nicht Ziele zu setzen, die völlig utopisch sind und dir dann gleich wieder indirekt da einen Stolperstein legst, dass es überhaupt möglich ist. Und bei diesen Zielsetzen geht es ganz klar darum, was willst du eigentlich? Also als Beispiel, willst du komplett mit dem Kiffen aufhören oder erstmal nur für eine bestimmte Zeit? Geht es eigentlich wirklich ums Aufhören oder geht es darum, erstmal wieder da eine gewisse, naja, nicht so eine Unregelmäßigkeit im Sinne von, ich mache das jetzt immer, sondern eher, ich mache das geplanter, ich reduziere das und mache das nur zu bestimmten Anlässen. Also was ist das Ziel konkret? Genau, und dabei halt Ziele stellen, wie ich das gerade schon gesagt habe, die tatsächlich umsetzbar sind. Das wäre der zweite Punkt, die Ziele, ja.
Okay, das heißt, die Ziele, dementsprechend bräuchte ich irgendwie einen Weg, der mich zu diesen Zielen führt, irgendeine Struktur. Mhm. Mir fällt da gerade ein, so ein Tagebuch beispielsweise, wo ich halt notiere oder ein Kalender, an dem ich notiere, wann habe ich konsumiert, vielleicht auch wie viel ich konsumiert habe, um auch mal so eine Übersicht zu bekommen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Andreas. Das ist meistens sogar der, aus meiner Sicht, der wichtigste Anfangspunkt mit, weil oft wissen die Konsumierenden gar nicht so genau, wie viel sie eigentlich konsumieren. Das wissen sie vielleicht in Euros und das wissen sie vielleicht auch so ungefähr. Aber so mal ganz klar, so und so viel konsumiere ich zu der und der Tageszeit. Warum? Das ist oft nicht ganz sicher. Und aus unserer Sicht ist es wichtig, dass du, also derjenige, der jetzt aufhören möchte oder es reduzieren möchte oder diejenige, dass eine Struktur da reinkommt und diese Struktur kann unterschiedlich vollzogen werden. Also mir fällt da zum Beispiel gerade, wie du das halt schon so schön gesagt hast, so ein Konsumtagebuch ein. Und da gibt's halt jetzt so ein bisschen die Oldschool-Leute, die sich da eine Excel-Tabelle machen und wobei das ist ja vielleicht auch schon wieder nicht ganz so Oldschool. Ganz Oldschool wäre, sich das einfach so aufzuschreiben. Und manche haben, ich weiß nicht, das kennst du ja vielleicht selber noch aus der Schule, wenn man sich Dinge aufschreibt, dann merkt man sie sich vielleicht auch besser. Manche ist so dieser Hörtyp, ne?
Ja, das
ist
richtig, ja.
Genau. Und manche sagen halt, ja, nee, ich kann das auch in einer App machen, zum Beispiel, ist bequem. Und da gibt's auch eine App, die ich empfehlen kann. Das ist die App Checkpoint S. Und diese App sichert auch, dass meine Daten niemand sehen kann. Also nicht, dass jetzt hier die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja klar, ich habe jetzt hier die App, trage da ein, wie viel ich konsumiere und morgens stehen dann die Cops vor der Haustür. Das kann ich gleich schon mal beruhigend einwerfen, dass das nicht so sein wird. Die Daten, die werden nur lokal auf dem Smartphone gespeichert. Ist keine Internetverbindung notwendig. Man kann auch in dieser App eine PIN machen. Also wenn sie zum Beispiel auch die Eltern nicht sehen sollen, weil sie vielleicht mal ans Telefon gehen, wir hoffen es nicht, aber falls es machen, dass sie da auch nicht gleich zugreifen können und nicht wissen, was da drinne steht. Und wichtig bei der ganzen Sache ist, bei diesem Konsumtagebuch zu gucken, wie viel konsumiere ich überhaupt, ob jetzt nun aufgeschrieben in der Excel-Tabelle oder mit einer App, dass du dir nochmal überlegst, warum du das eigentlich machst, warum du brauchst eine Struktur, du musst deinen Konsum kennenlernen und in dem Moment, wo du diesen Konsum kennenlernst, lernst du dich auch ein Stück weit wieder kennen. Und es geht quasi darum, dass nicht der Konsum mich kontrolliert, sondern ich den Konsum kontrolliere. Und dieses Umdenken kann aus unserer Sicht am besten mit so einem Konsumtagebuch vonstatten gehen.
Also das mit dieser App finde ich echt total cool. Ja? Muss ich wirklich sagen, weil das Smartphone ist ja so ein Begleiter in unserem Leben geworden. Und im Endeffekt bin ich so oft an diesem Smartphone, wo es mich dann auch im Endeffekt wenig Zeit kosten würde, wenn ich das da kurz eintippe. Und dadurch, dass ich es halt auch sichern kann, es nicht online ist.
Ja, also total empfehlenswert. Und wenn ich mir jetzt auch vorstelle, wer so unsere Zuhörerinnen sind, dann könnte ich mir auch vorstellen, das sind einige junge Leute, die vielleicht auch Apps gut finden und diese Einfachheit von Apps, ne? Finde ich selber, ich bin ja selber auch jung, ich nutze auch gerne Apps, ne? Du ja vielleicht auch. Und aber ich habe das auch schon bei jungen Leuten erlebt, die sich das dann aber trotzdem lieber handschriftlich aufgeschrieben haben, weil das sich besser verinnerlicht, sie da mehr draus schöpfen können, sie vielleicht besser Anmerkungen machen können. Also die App hat Vorteile, aber auch es manuell quasi selber zu machen, ist auch gut. Ja.
Okay.
Ja.
Gut. Jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, ich habe mir den Plan gemacht, ich will aufhören. Was passiert mit mir? Muss ich irgendwo Bedenken haben, wenn ich aufhöre? Was macht mein Körper mit mir? Ist es eine Kopfsache, darüber zu entscheiden? Kann ich Dinge ergreifen, die es mir möglich machen, zu sagen, okay, ist alles halb so schlimm? Oder wie funktioniert das?
Ja, ich finde das ganz toll, dass du das gerade anmerkst, weil sich bewusst zu machen, was eigentlich passiert, wenn ich aufhöre, ist sehr wichtig. Weil es wird was passieren. Es wird was im Umfeld passieren. Es wird mit einem selber was machen. Und es ist immer gut, das vorzudenken, damit man dann nicht total überrumpelt wird davon. Und durch diese Überrumpelung dann vielleicht auch ein Rückfallrisiko kommt. Ich kann ja mal ein paar Beispiele sagen, was auf einen zukommen kann. Also was ich immer wieder erlebe als Drogenberaterin ist, dass mir fällt gerade ein, dass wir gar nicht gesagt haben, wer ich bin. Das kann ich ja nochmal ganz kurz sagen, falls es die erste Folge ist, wo man mich hört. Ich bin Maria Kessler und ich bin eine der Drogenberaterinnen aus der Drops und deswegen habe ich in meiner täglichen Arbeit erlebe ich dieses Problem immer wieder. Und mir fällt da halt konkret ein, dass es viele gibt, Gras-Userinnen, die nicht einschlafen können ohne das Cannabis, weil sie sich so doll dran gewöhnt haben. Und das hat was mit der Wirkung des Cannabis selber zu tun, aber halt einfach auch mit der Toleranzentwicklung, damit, dass man das halt in seinen regelmäßigen Alltag eingeführt hat. Und es ist sehr, sehr häufig so, dass zum Beispiel, wenn ich aufhöre, ich dann nicht mehr normal einschlafen kann, wie ich es vielleicht vermeintlich früher konnte. Das verändert sich aber auch und darauf gehen wir auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt der Folge ein. Hier geht es quasi jetzt gerade konkret darum, was passiert, wenn ich aufhöre und einschlafen, Probleme beim Einschlafen können auftreten, muss nicht, kann aber. Ein anderes Beispiel wäre auch, dass die Freunde, mit denen ich da konsumiert habe, dass sie darauf auch irgendwie reagieren werden. Und es ist schon nicht so schlecht, wenn ich die vorher vorbereite, weil es ist wahrscheinlich schon ein bisschen merkwürdig, wenn du dann plötzlich in der Runde bist und ohne Vorwarnung gar nichts mehr konsumierst. Also da mal ein Stück weit ein Verständnis bei den anderen schaffen und sagen, hier, ich muss hier was ändern, so geht's für mich gerade nicht weiter. Das heißt nicht, dass ihr das unbedingt müsst und dass ihr damit ein Problem habt, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Das ist, glaube ich, nicht unförderlich, wenn man das macht. Und als letztes fällt mir gerade noch ein, dass du wahrscheinlich aber auch konkret an dir selber Veränderungen wahrnehmen wirst. Also möglicherweise wirst du Gefühle anders wahrnehmen, weil das Cannabis halt tatsächlich auch Gefühle unterdrückt und du vielleicht auch früher eine gewisse Gleichgültigkeit an dir erlebt hast und das wird sich verändern. Und vielleicht werden dich ja manche Gefühle dann auch überraschen, die du haben wirst. Ja, das dazu.
Okay, das heißt, im Prinzip habe ich jetzt so ein Handwerkszeug. Mhm. Wie bereite ich das vor? Also wie mache ich das? Wie bereite ich meine Kumpels vor? Meine Intention überhaupt? Aber wie gehe ich jetzt die ganze Sache an?
Mhm.
Ich kann jetzt schlecht alles wegschmeißen. Also ich möchte das auch nicht verteufeln und sagen, hey, ihr dürft nie wieder rauchen. Sondern tatsächlich, was sind jetzt die ersten Schritte, um tatsächlich diesen Weg zu gehen?
Also wenn du, das kommt auf das Ziel an, was du dir gesetzt hast. Solltest du das Ziel haben, ich will das komplett sein lassen, ich will clean sein, dann bin ich total für wegschmeißen.
Okay, ja.
Dann würde ich sagen, quit the shit, ne? Das Gras muss weg, aber meine Güte, dann verkauf es an jemanden oder gib es deiner Freundin, die noch konsumiert und damit kein Problem hat oder es gerne hätte. Wenn du jetzt aber natürlich sagst, ich will meinen Konsum verändern, ich will vielleicht auch meine Konsumart verändern, also beispielsweise von Bong auf Joint zurück meistens oder vielleicht das erste Mal dann das mit Joint machen, dann gib die Bong jemand anderen, verkauf die oder schmeiß sie weg, je nachdem, wie sehr du an ihr hängst. Und entferne die Paper und trenne dich einfach von Dingen, die mit diesem Konsum zu tun haben, solltest du tatsächlich den Konsum komplett weghaben wollen. Wenn du sagst, ich will den verändern, ich will ihn reduzieren, dann brauchst du den natürlich noch, um zu konsumieren gelegentlich. Aber das ist halt das Ziel, ne? Das müssen jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich vorher überlegt haben. Also ganz klar, möchtest du damit aufhören, entferne dich von diesen Dingen. Und diese Konsumbestandteile müssen dafür erstmal weg. Weil desto weniger du diese Dinge um dich hast, desto weniger wirst du Suchtdruck und Verlangen und halt Lust aufs Kiffen haben. Also dieser Punkt heißt für uns, wie bereite ich mein Clean-Sein vor? Und ja, leider musst du das dann auch wegschmeißen, Andreas. Ja. Okay. Da wirst du nicht drum rumkommen. Oder es zumindest weggeben, ja.
Okay, ein weiterer Punkt, der für mich vielleicht noch interessant ist. Jetzt versuche ich mit einer Sache aufzuhören. Und was ich mir vorstellen kann, dass ich mir vielleicht alternativ irgendwas dazu suchen könnte, was mich vielleicht genauso ja glücklich macht für einen Moment. Ich denke da so an Alkohol ist vielleicht so ein Spiel oder beziehungsweise ein Punkt oder es gibt auch andere Drogen noch, die halt da sind.
Ja.
Also ich denke, das wäre, glaube ich, nicht gut, meine Sucht dann in dem Fall einfach zu verlagern, sondern irgendwo konsequent zu bleiben, zu sagen, okay, das ist tatsächlich mein Ziel.
Also wie sieht es mit anderen Drogen und Substanzen aus? Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also ich möchte jetzt erstmal sagen, per se sind andere Substanzen jetzt nicht gleich ein Problem. Die werden jetzt nicht gleich verteufelt. Aber es ist schon so, dass man aufpassen muss, dass man keine Suchtverlagerung hat. Suchtverlagerung meint jetzt hier, dass ich quasi das, was du eben auch gesagt hast, von einer anderen Substanz möchte, was mir das Cannabis gegeben hat. Da geht es jetzt auch ganz viel nochmal um die Punkte, die vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich aufgeschrieben haben zum Thema Motivation. Also wenn ich aufgeschrieben habe, Cannabis gibt mir irgendwo ein Gefühl von, dass ich nicht immer diese Gefühle alle habe, dass ich Sachen verdrängen kann oder so. Und das gibt mir jetzt der Alkohol auch, dann ist das einfach eine potenzielle Gefahr der Suchtverlagerung. Oder auch nochmal um das Thema des Schlafens aufzugreifen, wenn eine andere Substanz, zum Beispiel Schlaftabletten oder Alkohol mir auch einen angenehmeren Schlaf ermöglichen, dann ist das auch wieder eine Gefahr irgendwo. Aber nochmal, es ist jetzt nicht per se so, dass jede andere Substanz die gleiche Problematik hat bei mir, wie zum Beispiel das Cannabis, weil das Cannabis hatte ja eine Vorgeschichte bei mir. Das ist ja speziell das Cannabis, was mich so getriggert hatte, an diesem Beispiel. Und ich möchte gerne an dieser Stelle mal Alternativen aufzeigen, um zum Beispiel bei, ich nehme gerne das Beispiel Schlafen, weil ich finde, da kann man gut dran sehen, was es für Alternativen gibt. Also sich zum Beispiel auszupowern ist immer eine gute Möglichkeit, um schlafen zu können abends, klar. Wie viele haben jetzt Bock, nochmal Sport zu machen am Abend, kann ich verstehen. Aber wenn man diesen Willen hat, aufzuhören, dann tut das. Dann macht nochmal Sport und ihr werdet merken, wenn ihr lange nicht Sport gemacht habt, braucht ihr auch nicht viel Sport, um dann kaputt zu sein. Ja. Also kann ich auch von mir sprechen, wenn ich lange nichts gemacht habe, dann da brauche ich auch nochmal einmal einen Block laufen und bin tot. Oder schau mal eine aktuelle Serie, die dir gefällt, die dich so ein bisschen runterkommen lässt. Wenn jetzt jemand ein bisschen spiritueller unterwegs ist, kann auch meditieren oder Yoga machen. Da gibt es auch Anleitungen auf YouTube. Ich glaube, die jungen Leute finden das besser als wir. Und vielleicht nochmal zum Thema Sport. Vielleicht hast du ja auch früher in deiner noch früheren Zeit, vielleicht hast du da ja auch mal eine Sportart gemacht und die ist irgendwie durch das Kiffen auch ein bisschen zur Seite gekommen, ist nicht mehr hingegangen. Vielleicht kann man das ja auch wieder aufleben lassen. Was wir auch noch bei uns in der Trops machen, ist die Ohr-Nada-Akupunktur. Da bin ich selber tatsächlich auch drin ausgebildet. Hast du da eine Vorstellung davon, was das ist?
Also Akupunktur kenne ich unter dem Punkt so, dass es verschiedene Anwendungsbereiche gibt. Unter anderem denke ich mir, dass man da Schmerzen mit lindern könnte.
Mhm.
Und wenn ich das jetzt einfach umdenke, denke ich mal, gibt es da auch Möglichkeiten, Akupunkturpunkte, die vielleicht meinen Suchtdruck etwas lindern oder ausschalten können?
Das ist tatsächlich so. Also diese NADA-Ohrakupunktur, die ist auch für uns Beraterinnen zugelassen, wenn man diesen Kurs gemacht hat. Normalerweise ist Akupunktur in Deutschland auf Ärzte und Heilpraktiker nur für diese Menschen, diese Berufsgruppen erlaubt. Aber diese Ohrakupunktur, da haben wir extra nochmal eine Ausbildung drin gemacht. Nicht nur wir, das kennen vielleicht auch einige aus Entgiftungen und so. Und diese 5 Punkte, die helfen nachweislich gegen Suchtdruck, geben Ruhe, Entspannung und werden dabei helfen, die Abstinenz durchzuhalten oder auch zu reduzieren, das Konsummittel. Und helfen auch bei psychischen Erkrankungen. Und das bieten wir bei uns in der Trops auch täglich an. Wenn man jetzt Angst hat vor Nadeln, dann machen wir auch Magnetkügelchen. Die klebt man auf diese Stellen und die stimulieren diesen Punkt auch. Aufgrund dieser Magnetwirkung. Und wir sagen dazu auch Ohrsamen, also falls da jemand Interesse dran hat, einfach auf uns zukommen und wir können das dann gerne machen. Und was ich jetzt noch gerne als letzten Punkt sagen möchte, was auch noch helfen kann, ist das CBD. Ich weiß nicht, ob du schon mal was vom CBD gehört hast.
Ich habe es schon mal gehört, aber...
Ja. Also ich würde das ganz kurz mal erläutern. Das CBD ist quasi neben THC ein Gras, was aber nicht psychoaktivierend ist. Und das reagiert nicht psychoaktivierend auf unsere Gehirnrezeptoren. Und dementsprechend hat man keinen Rauschzustand. Und das CBD wirkt aber ähnlich wie die Ohrakupunktur für Tiefenentspannung, Wohlbefinden. Und ja, das kannst du ganz unterschiedlich zu dir nehmen. Das kannst du tatsächlich auch standardmäßig wie zuvor das THC-haltige Cannabis rauchen. Es gibt das aber auch als Öle und Tees. Am besten, man informiert sich mal bei seinem Hanf-Shop. Das gibt's ja jetzt mittlerweile auch in der Apotheke und so. Das kann auch dabei unterstützen. Klar, ich möchte nochmal ganz, ganz konkret sagen, all diese Punkte, ob jetzt Sport, Serien, Ohrakupunktur, CBD, das sind immer alles Dinge, wo man auch diese Suchtverlagerung und auch andere Substanzen, das sind alles Dinge, wo man diese Suchtverlagerung im Kopf haben muss. Es gibt auch durchaus Menschen, die sportsüchtig werden, nachdem sie mit einer Substanz aufgehört haben, weil das auch was anregt sozusagen, was sie halt vorher in der Droge gesucht haben. Also alles natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht, was wir alles gerade schon besprochen haben, und so kann ich aber mit ruhigem Gewissen auch das CBD empfehlen, das nicht psychoaktivierend ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 5-mal täglich ins Fitnessstudio gehe und nonstop Serien gucke und ausschließlich mit CBD zur Ruhe komme, dann ist das, wie du dir denken kannst, wahrscheinlich nicht gesund und nicht Sinn der Sache. Ja. Ja, genau. Ich hoffe, dass ich das verständlich ausdrücken konnte.
Also das mit dem CBD klingt auf jeden Fall nach Lust auf mehr, also mehr darüber zu erfahren. Mhm. Vielleicht besteht da die Möglichkeit, darüber nochmal einen Podcast zu machen.
Ja. Ja, das ist sogar auch eine Überlegung bei uns, weil es ist natürlich nicht unkritisch zu sagen, ich nehme jetzt sozusagen das THC-haltige Gras und ersetze es mit CBD. Da gibt's viele, die das kritisieren. Das hat auch bestimmt seine Berechtigung, aber ich kann wirklich nochmal mit ruhigem Gewissen sagen, das ist keine psychoaktivierende Wirkung, und ich bin da gerne bereit, da auch nochmal ins Gespräch zu gehen mit sowohl Kritikern als auch mit denen, die das also nutzen oder verkaufen. Und es ist ja auch in Deutschland seit einigen Jahren zugelassen, und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass in Deutschland nichts einfach so zugelassen wird, wenn es nicht gut geprüft wurde. Und also da können wir das gerne auch nochmal machen. Vielen Dank, Andreas. Genau.
Mir fällt noch eins ein zu dem Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Ich finde Lesen mega.
Ja,
also tatsächlich zum Abend hin lesen, und es, also wie gesagt, jeder hat irgendwo sein Genre, und vielleicht gibt es irgendeinen Film, den man mal gesehen hat, und es gibt ein Buch dazu, wo man einfach mal auch so einen Vergleich ziehen kann und sich darauf konzentriert, was ist jetzt besser, der Film oder das Buch, um einfach auch davon wegzukommen, von diesen Gedanken, ich brauche jetzt unbedingt was zum Rauchen, damit ich einschlafen kann.
Ja, das stimmt. Ich habe das an mir auch festgestellt, dass wenn ich was lese und es ist ein bisschen abgedunkelt, dass dann einfach meine Augen zufallen, und ich bin wahrscheinlich nicht mal ein Blatt weitergekommen, aber ich bin dann einfach im tiefen Schlummerland.
Genau.
Ja, nee, geht mir tatsächlich auch so. Klingt wahrscheinlich jetzt für viele, die uns hören, erstmal so, ja, na klar. Aber wir können das bestätigen, ne? Ja, genau.
Gut. Wie geht's weiter?
Ja, wie geht's weiter?
Ich bin jetzt fleißig dabei.
Ja.
Und hoffe natürlich darauf, dass alle mich unterstützen. Wie gehe ich das am günstigsten an?
Ja.
Also, es ist ja der Punkt tatsächlich, es wäre, hallo, Entschuldigung, ja, ich kiffe ja und kannst du mir helfen? Wäre jetzt wahrscheinlich etwas ungünstig. Also
ja, also ist eine Möglichkeit, ne? Will ich jetzt nicht ausschließen. Ich bin da immer noch total bei deinen Freunden. Rede mit denen, deinen Kollegen auf Arbeit oder in der Ausbildung oder wenn es möglich ist, vielleicht mit der Familie. Also das Sprechen darüber und vielleicht auch mal darüber zu reden, dass es gar nicht so einfach ist, weil das ist es nicht. Dann macht man sich das Ziel halt, das Ziel macht man öffentlich, und dadurch hat man auch irgendwo ein Stück mehr Motivation, es auch durchzuhalten, weil man würde ja sonst öffentlich auch zugeben, dass man scheitert daran. Und das kann auch nochmal Motivation geben, mit anderen zu sprechen, aber natürlich auch einfach diesen Austausch zu haben und offen auch mal sagen zu können, ey, ich habe heute eigentlich echt Bock drauf und was soll ich tun? Und oft ist es schon dieses Gespräch an sich, was dann Ablenkung bringt und einen nochmal darin bestärkt, es nicht zu machen. Und aber sage auch deinen Freundinnen oder der Familie, was dir alternativ Spaß machen würde, also was du gerne mal stattdessen machen willst. Also gerade wenn deine Familie sagt, ey, hör jetzt auf mit dem Kiffen, du konzentrierst dich nicht mehr auf deine Schule, ja, dann sag doch deinen Eltern mal, was du alternativ gern machen würdest. Und wenn es ein Freizeitpark ist oder mal gemeinsam in Urlaub fahren oder irgendwas, mal ins Spaßbad gehen oder so, was ihr einfach seit Jahren nicht gemacht habt, weil du jetzt schon in einem Alter bist, wo man das vielleicht nicht mehr macht, aber dann macht's doch mal. Guck doch mal, ob dir das eine gute Ablenkung gibt. Und ja, ja, Sport, wie gesagt, das ist immer ganz gut. Und wichtig ist, dass du deinen konsumierenden Freunden halt sagst, dass sie nicht vor dir kiffen und dir auch nichts anbieten sollen. Weil das kann halt zu einer großen Rückfallgefahr führen, und gerade am Anfang, wo man vielleicht noch nicht so stabil ist, das ist echt ein ganz wichtiger Punkt. Das Zeug muss weg von dir, wenn du damit aufhören willst. Also wir sind jetzt gerade bei dem Punkt, dass du sagst, ich will clean sein, ja? Genau.
Was mir dazu einfällt, ist, wenn man merkt, dass es irgendwo tatsächlich schief läuft und ich habe Probleme in der Schule oder bei der Ausbildung oder im Studium oder wie auch immer, Und es fällt halt anderen auf und man wird vielleicht auch schon etwas argwöhnisch angesehen. Würde ich es super finden, dass man vielleicht auch losgeht und sich eine Art Vertrauensperson sucht. In der Schule habe ich ja im Regelfall vielleicht einen Schulsozialarbeiter oder ich habe halt im Studium Dozenten oder bei der Ausbildung einen Lehrmeister, wie auch immer, dem das vielleicht aufgefallen ist und halt auch um Schlimmeres zu verhindern, vielleicht einfach hingehen und sagen, hey, pass auf, bei mir läuft es gerade echt ein bisschen unrund diesbezüglich, aber dass halt jemand die Information hat und nicht irgendwelche Rückschlüsse zieht und Entscheidungen trifft, die halt eben für euch zum Nachteil werden können.
Ja, absolut. Also das ist total wichtig. Und wer denn diese Person letztendlich ist, das bleibt halt jedem selbst überlassen, aber es so komplett mit sich alleine auszumachen, das kann man sicherlich schaffen. Ich möchte das jetzt nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber es spricht schon sehr viel dafür, das Umfeld einzuweihen und da sich eine Bezugsperson oder mehrere zu suchen. Und das ist in jeden Lebenslagen wichtig. Also das ist ja nicht nur wichtig, ob wenn man aufhören will mit einer Substanz, man diesen Austausch im Sozialen, das brauchen wir Menschen einfach. Da kommen wir nicht drum rum. Wir sind halt Menschen, ne? Ja. Kann man nicht ändern. Und da sprichst du jetzt eigentlich auch einen, du hast ja gerade eben gesagt, was tun, wenn es brennt. Das würde ich ganz gerne auch noch als letzten Punkt aufgreifen. Also sollte dieser Suchtdruck, diese Rückfallgedanken einmal richtig konkret werden, dann ist es immer gut, dass man einen Plan hat. Also ähnlich dessen, was wir gerade besprochen haben, alles planmäßig, ist es auch gut, seinen Rückfall quasi, also nicht den Rückfall zu planen, aber das wäre schlecht, aber zumindest durchzudenken, was passiert, wenn ich diese Gedanken habe. Und da steht jetzt mal Ablenkung an echt größter Stelle. Und dieser Moment erstmal, also ich habe jetzt gerade, es gibt ja verschiedene Arten von Suchtgedanken. Ja. Der sich ewig lange aufbaut, über mehrere Wochen und sich aufbauscht, das ist aus meiner Sicht nochmal ein anderer als solche Lustmomente, wo eine Situation sich sozusagen, die erinnert mich daran, ah, jetzt habe ich in solchen Momenten gerade konsumiert.
Genau.
Und da gibt es halt sogenannte Notfallpläne. Also da gibt es wirklich Menschen, die in ihrem Portemonnaie, könnt ihr ja auch mal im Umfeld fragen, ob jemand mal sowas hat, vielleicht sagt das ja, Notfallplan oder auch unter dem Bett oder so oder in der Tasche, am besten ist es immer, wenn man es bei sich hat, wo man draufschreibt, das mache ich jetzt, wenn ich Notfall habe. Das ist auch unabhängig von Cannabis oder Alkohol oder Drogen, das ist, also wobei Cannabis ist ja auch eine Droge, aber wir reden jetzt wirklich mal von allen Substanzen. Notfallplan ist immer nicht schlecht, einfach um ja nicht so vom Kopf geschlagen zu sein, wenn das passiert. Und ja, ich kann ja mal ein Beispiel geben, was man da machen kann. Also was kann ich machen, was kann ich mir da draufschreiben? Oder erstmal natürlich irgendwelche Notfallnummern von deiner Freundin, von der du gerade gesprochen hast, oder von dem Dozenten, wenn du den haben darfst, oder eine E-Mail-Adresse, wo du es hinschreiben kannst. Aber was auch sehr gut ist in so einer akuten Situation des punktuellen Suchtdrucks, ist zum Beispiel sehr kalt oder sehr heiß zu duschen. Ja, jetzt ist erstmal Stille.
Das setzt voraus, dass ich eine Dusche habe oder in unmittelbarer Nähe.
Genau, okay. Wenn du das, also das geht genau, das ist die Voraussetzung, solltest du das nicht haben. Was du aber auf jeden Fall mithaben kannst, ist eine Chilischote. Magst du scharfes Essen?
Ich gar nicht.
Nee? Okay, das ist perfekt für dich. Also solltest du einmal mit einem Konsummittel aufhören wollen, dann empfehle ich dir eine Chilischote, die richtig dolle, krass scharf ist, in deiner Tasche zu haben. Gerne ein bisschen eingewickelt, weil sonst könntest du es an den Händen irgendwann haben und reibst dir die Augen und stirbst. die steckst du dir in den Mund und du sollst dich natürlich jetzt nicht verbrennen. Du sollst jetzt nicht irgendwie dich selbst verletzen. Aber es geht darum, dass du dich ablenkst, ja, das Thema Ablenkung. Es geht darum, dass du in dem Moment auf ganz andere Gedanken kommst. Und in dem Moment denkst du nur daran, wie bekomme ich diesen verfluchten, scharfen Moment in meinem Mund weg. Und gut kann, also was ich empfehlen kann, ist Milch. Das kannst du auf jeden Fall probieren. Und versuch das gerne mal vorher. Also bevor dieser Moment kommt, wie reagierst du eigentlich auf diese Chili? Kann natürlich auch dazu führen, dass du den dann doch nicht nutzt, aber dass man mal schaut, was für eine Schärfe brauche ich, um abgelenkt zu sein, aber mir natürlich nicht weh zu tun. Was man auch haben kann, ist so Schnipsgummis um den Arm.
Das, ja, das habe ich schon mal gesehen.
Echt? Wo hast du das gesehen?
Das habe ich wirklich schon mal bei jemandem gesehen und es war wirklich, und ich habe gesagt, was ist das? Und dann sagt er, das ist wie so eine Beruhigung.
Ja.
Es geht einfach darum, sagt, wenn ich in so eine brenzlige Situation komme, nehme ich diesen Gummi, ziehe den lang und lass den schnipsen. Und dann bin ich raus aus der Situation, weil ich damit was anderes verbinde. Mhm. Was mich auf andere Gedanken kommen lässt. Also tatsächlich mega interessant.
Ja, das ist halt wirklich, sich so zu fühlen in dem Moment. Ich habe das auch schon bei Alkoholikern oft oder Alkoholikerinnen habe ich das oft schon gehört, weil die sind ja dieser Substanz tatsächlich in Deutschland ständig ausgesetzt, ne? Ja. Wenn die in den Supermarkt gehen, die wollen nur sich ein Brötchen holen oder wollen einen Aufstrich holen, dann sind sie plötzlich vor der Theke mit sämtlichen Konsummitteln, die sie gerne konsumieren würden, aber nicht mehr wollen. Also wollen eigentlich nicht mehr. Und dann gibt es tatsächlich einige, die diesen Schnipsgummi umhaben und dann auch an der Kasse. An der Kasse gibt es ja auch immer diese kleinen Schnaps.
Ja, das ist echt.
Genau. Du bist quasi schon in der schlimmsten, du bist schon die schlimmste Reihe, hast du schon hinter dir und dann hast du es nochmal an der Kasse, wo du ja nicht drumrum kommst. Du musst ja an der Kasse genau. lang. Ja? Das ist eigentlich richtig.
Und an der Kasse asozial. Stehen diese kleinen Flaschen, die dich im Endeffekt dazu verleiten können, sagen, hey komm, die ist nicht so groß wie die andere.
Genau.
Das ist nur ein kleiner
Schluck. Das ist richtig.
Ja, das finde ich echt mies.
Also ich möchte jetzt hier keine schlimmen Begriffe verwenden, aber es ist eigentlich richtig scheiße.
Mies.
Ja, das ist richtig mies. Und da gibt es halt wirklich einige, die diesen Schnipsgummi umhaben. Also es fällt mir da halt immer gerne ein, die das dann ablenkt, diesen Schnipsgummi. Könnt ihr auch versuchen, ja, wenn euch das was bringt. Und was wir auch noch gerne erklären können, auch mal in der Beratung, ist so PMR. PMR ist eine leicht zu erlernende Entspannungstechnik. Spannt man von Kopf bis Fuß seine Muskelgruppen an und das ist auch nochmal etwas, wie man sich halt, es geht halt bei all dem um das sich selber fühlen, sich ablenken, was anderes tun und ja, das kann dabei auch echt helfen und oder mal eine Joggingrunde machen, wirklich mal wie ein angestochenes Wildschwein um den Block rennen, das wird dich auf andere Gedanken bringen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn es erstmal für den Moment ist und wenn das so ein punktueller Suchtdruckgedanke ist, dann hast du den dann auch überwunden. Du musstest gerade so lachen. Was ist dir denn durch den Kopf gegangen? Hast du dich gerade vorgestellt, wie du um den Block rennst?
Nein, mach Dinge, die dich vollkommen rausholen. Sing einfach los oder klatsche in die Hände oder umarme jemanden oder mach irgendwas. Aber Hauptsache, es ist halt eben der Punkt, dass es dich aus der Situation rausholt und du musst dir sicher sein, dass es dich dann auch wirklich dort rausholt.
Ja, und dieser Suchtdruck, der sich so aufbaut, so Stück für Stück, der vielleicht auch was mit der Lebenssituation zu tun hat, der ist halt aus meiner Sicht ganz viel zum Beispiel in der ansässigen Drogenberatungsstelle mit deiner Beraterin, Berater zu besprechen oder in der Selbsthilfegruppe oder mit der Gruppe, die in deiner Drogenberatungsstelle ist, halt mit anderen Menschen zu gucken, was fehlt mir vielleicht noch, um mein Leben zu verändern, weil dieser längerfristige Suchtdruck doch oft eigentlich was anderes ist aus meiner Sicht als dieser punktuelle Suchtdruck. Ja, von dem wir gerade so ein bisschen geschmunzelt haben, zwecks meine Chilischote im Mund und so. Das ist was anderes als dieses Aufbauschende. Mir geht's jetzt hier gerade schon länger nicht gut. Und dann in der Verzweiflung heraus zu konsumieren, das ist ein bisschen was anderes. Und ich möchte hier aber nochmal sagen, dass Rückfälle, das habe ich noch gar nicht so richtig gesagt, also Rückfälle gehören auch dazu. Die muss nicht jeder erleiden, aber es ist ein Teil dieser Suchterkrankung. Es kann dazu führen, dass man, wenn man aufhört, dass man dann rückfällig wird. Und wichtig ist halt, dass man daraus auch lernt. Also dazu ins Gespräch kommen mit der Drogenberaterin, mit den Freunden, mit der Selbsthilfegruppe, vielleicht mit den Eltern, wenn da Verständnis da ist. Halt wirklich über diese Rückfälle reden und daraus auch lernen. Also nicht direkt den Kopf in den Sand stecken. Und bevor wir diese Aufzeichnung hatten, hatte ich gerade auch mit Andreas noch gesprochen, dass es manchmal auch Rückfälle braucht, um sein Denken zu verändern.
Um zu erkennen, worauf es ankommt, ja.
Ja, genau. Also das klingt zwar ein bisschen abgedroschen, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit darüber nachdenke, zu konsumieren und dem dann nachgebe, dann ist aber vielleicht dieser Rausch oder das, was ich da erlebe, gar nicht mehr das, was ich mir vorgestellt hatte, was es mir gibt, weil du schon so einen Prozess vorher durchgemacht hast, dass du vielleicht diesen Rückfall gebraucht hast. Ich will jetzt hier nicht für Rückfälle werben, aber ich will ein bisschen verdeutlichen, dass Abstinenz ein Prozess ist und kein Stillstand. Und das verändert sich immer weiter. Und ja, also klar, Rückfälle sind scheiße, kann ich nachvollziehen, würde ich auch nicht gerne haben, aber sie gehören dazu und sie heißen nicht, dass du jetzt komplett wieder bei Null bist.
Das ist richtig.
Ja.
Ihr lernt einfach nur dazu. Aus der Situation heraus und nehmt das auf. Lasst es einfach mal Revue passieren, was ihr dort erlebt habt und entscheidet dann, war das jetzt so eine Mega-Aktion, bei der man sagt, ey cool, brauche ich nochmal oder sagt man sich dann, hey.
Ja,
hätte ich mir jetzt sparen können tatsächlich.
Genau. Und sollte es das Letztere gewesen sein, also das Sparen können, ist das ein wichtiger Punkt, den man vielleicht auch gebraucht hat, um nicht nochmal rückfällig zu werden. Ja, das waren jetzt so ein bisschen meine Punkte und ich möchte nochmal sagen, dass wir dazu auch einen Flyer in der Drops liegen haben und den kann man sich auch auf der Homepage angucken, wo man die Punkte nochmal kurz zusammengefasst lesen kann. Und wir hoffen aber trotzdem, dass wir mit dieser Podcast-Folge auch nochmal ein bisschen Klarheit bringen konnten. Ja, Andreas, dann übernehme ich jetzt noch mal kurz das Ruder. Ist das in Ordnung?
Ja, ja. Gerne, gerne. Ja. Vielen lieben Dank für die Einladung. Es war echt ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, das fand ich auch. Also jetzt auch noch mal auf diesem Weg vielen, vielen Dank, dass du uns so toll nach der Sommerpause, die wir jetzt ja hatten, wieder reingebracht hast. Und ich fand es total spannend, dass ich mal interviewt wurde. Ist ja jetzt auch mal ein bisschen Perspektivwechsel. Und vielleicht habe ich dafür jetzt ein bisschen mehr Empathie mit meinen sonstigen, mit denen ich rede. Vielleicht bin ich dann ein bisschen nachsichtiger. Nein, Spaß, ich bin eigentlich... Nee, aber... Vielen, vielen Dank dafür, für deine Zeit. Und vielleicht habt ihr auch festgestellt, dass unsere Tonqualität heute etwas besser ist. Oder vielleicht sogar viel besser ist. Wir sind nämlich hier bei Radio Korax. Ist ganz aufregend für uns. Wir sitzen hier richtig mit Mikros und ganz professionell, ne?
Kopfhörern und mit total krass.
Ja, es ist wirklich total aufregend für uns Sozialpädagogen, die sonst nichts sehen groß, ne, von dieser Medienwelt. Und ja, also es ist mal was ganz Besonderes. Nochmal auch auf diesem Weg vielen Dank an Radio Korax und wir hoffen, dass wir das jetzt auch so fortführen können mit dieser Tonqualität. Und ja, nochmal herzlichen Dank, Andreas.
Gerne, gerne.